Also meine Botschaft heute Morgen, die heißt Rahab, Schifra, Pua, Elisa und die Magd. Oder wir können es auch nennen Bewahrung in der Krise. Nicht Bewahrung vor der Krise, habt ihr das gemerkt, sondern Bewahrung in der Krise. Weil Gott bewahrt dich nicht vor allen Krisen. Wer hat das schon bemerkt? Okay, und da musst du dich dann in der Krise bewahren. Okay, Bewahrung in der Krise. Oder wir können die Botschaft da ganz anders nennen. Und zwar, wann dürfen wir lügen? Manche sagen jetzt, wieso? Immer? Naja, ganz so leicht ist es nicht, ja. Alles klar. Lass uns jetzt mal zum Anfang aufschlagen zum Hebräerbrief, nicht Hebräer, zum Epheserbrief, Kapitel 5. Epheser. Zunächst Epheser. Die Frau, die ihr hinter mir seht auf dem Bild, die ist die Rahab. Die schaut aus der Mauer von Jericho raus, Stadtmauer von Jericho, und ist traurig. Okay. Weil nämlich sie in dieser Stadt Jericho lebt, in Kanaan lebt und merkt, irgendwie, es stimmt alles nicht mehr. Sie spürt, es ist drohendes Unheil in der Luft. Es ist eine große Krise in der Luft. Okay? Es ist eine große Krise in der Luft. Und sie ist nicht bereit, sie ist nicht vorbereitet, sie weiß nicht, was sie dagegen machen soll. Irgendwie merkt sie, es ist was im Busch, es tut sich was, es zieht sich was zusammen, es braut sich was zusammen, es ist Gewitterstimmung, aber sie steht im Regen. Sie steht draußen, heißt es. Sie steht ohne Schirm da, sie fühlt sich nicht in Sicherheit. Und der Gewittersturm, der sich zusammenzieht, ist natürlich das Volk Israel, das einige Kilometer im Westen, jenseits des Jordan, wartet. Die warten drauf, überzusetzen und Kanaan einzunehmen. Und die erste Stadt, die sie besiegen müssen, ist Jericho. Und Rahab will eigentlich in ihrer kaputten Kultur nicht mehr sein. Ja, die Kultur, in der sie bis jetzt mitgemacht hat, die hängt ihr zum Hals raus. Ich meine, wir reden von der Hure Rahab. Ist euch bewusst, dass die immer, wenn sie in der Bibel erwähnt wird, Hure genannt wird? Und die Hure Rahab dies und das und die Hure Rahab hier und da. Warum nennt Gott die immer, oder nennt die Bibel die immer Hure? Ich sage es euch jetzt schon, die Frau wird gerettet, ganz zum Schluss, okay? Es geht also gut aus für sie, obwohl sie sich jetzt verloren fühlt, obwohl sie jetzt in Schwierigkeiten steckt, die sie nicht beherrscht. Sie weiß nicht, was sie machen soll. Sie merkt, es kommt was auf sie zu, aber sie weiß nicht, wie sie was dagegen machen soll. Mit der Frau geht es zum Schluss gut aus. Und sie ist eine Kanaaniterin. Was sagt es über die Kanaaniter, dass die beste Frau Kanaans eine Hure ist? Okay. Sagt nichts besonders Gutes über dieses Volk, über dieses Land. Na, wir müssen wissen, die Kanaaniter, die waren nicht so locker drauf. Die haben ihre Kinder den Götzen als Menschenopfer dargebracht. Ich beschreibe euch jetzt nicht, wie die das gemacht haben, weil sonst steht er tatsächlich auf und geht wieder. Es war wirklich unappetitlich, ganz, ganz furchtbar. Und haben ihre Töchter zu Huren gemacht, wie jetzt hier die Rahab. Die wurde da nicht gefragt seinerzeit, sondern die ist da einfach hineingesteckt worden in diese Aufgabe. Und sie will eigentlich raus aus dem Ganzen, aber sie ist mit dabei und sie kommt nicht einfach so raus und da müsste ein Wunder passieren. Es müsste irgendwie ein Wunder passieren, damit sie hier rauskommt. Sie will nicht mehr in Jericho sein, dieser untergehenden Stadt. Sie spürt den Untergang, weiß aber nicht, was sie machen kann. Einfach zum Stadttor rausgehen und sagen, macht euren Dreck allein, kann sie nicht. Da kommt sofort jemand und zieht sie wieder zurück. Sie hängt fest. Der ist auch schon mal festgehangen. Ich bin mal festgehangen, ziemlich wenige zum Glück. Ich bin mal im kurzen Hemd mit Aktenkoffer in Kanada stecken geblieben und die Amis haben mich nicht mehr über die Grenze gelassen. Da schaust du vielleicht blöd aus. Na, ich stand danach vor Kanada und habe Kanada angebrüllt, habe gesagt, was will ich hier? So ungefähr kam sich die Frau vor. Ich bin hier am falschen Ort. Ich will woanders sein. Ich will im Volk Gottes sein, aber sie kann nicht einfach rübergehen. Außerdem, wie werden sie die aufnehmen? So eine Sache. Also erstens, ja, sie ist eine Kanaaniterin und was sagt das über die Kanaaniter, dass die beste Frau in ganz Kanaan eine Hure ist? Das Volk ist ziemlich verdorben. Sagen wir mal Amen. Wenn du jetzt sagst, wieso, dann hast du ein Problem. Dann steckst du zu sehr in einer verlorenen Kultur drinnen. Habt ihr mich verstanden? Weil, schau, die Sache ist die, wenn du mit der Kultur gehst und die Kultur ist auf dem absteigenden Ast, dann gehst du mit der Kultur unter. wenn sie nicht keine gute Kultur ist und keine Kultur Gottes ist, die mit Gott geht. Musst du wissen. Okay? Naja, auf jeden Fall weiß sie jetzt nicht, was sie machen soll, groß. Ist halt so ein Problem. Sie schaut zum Fenster raus. Ich muss es gerade mal anmachen hier. Und das ist die Stadtmauer von Jericho. Da steckt sie dahinter und steckt fest und kommt nicht raus. Vielleicht geht es dir ja ähnlich wie der Rahab. Du steckst in einem Leben fest, aus dem du nicht rauskommst und merkst, dass eine Krise auf dich zukommt. Merkst, irgendwas liegt in der Luft und es fühlt sich nicht gut an. Wie bereitest du dich jetzt auf die kommende Krise vor? Du musst es so machen wie die Rahab. Halleluja. Rahab hat viele gute Sachen über uns zu sagen. Und nicht nur sie, sondern die anderen auch noch. Auf die komme ich gleich zu sprechen. Habt ihr in der Zwischenzeit Epheser Kapitel 5 gefunden? Ich habe das ja mal erwähnt vor einiger Zeit. Ich muss schauen, wann ich anfange. Ich fange jetzt an, okay? Und nachdem das eine ziemlich langweilige Angelegenheit ist, die Stadtmauer von Jericho, ich habe mir gedacht, machen wir lieber ein Bild vom gelobten Land, okay? So, das ist jetzt, stell dir vor, das ist Kanaan. Hier vorne ist irgendwo der Jordan, habe ich jetzt abgeschnitten. Und irgendwo hinter den Bäumen ist Jericho mit der Stadtmauer und Rahab. Und irgendwo im Westen ist Israel. Josua und die Israeliten. Gut, wir bleiben jetzt mal hier. Ist es schöner, oder? Schaut schöner aus, ne, als die Stadtmauer. Amen. Okay, also das Problem von Rahab ist dieses Problem. Epheser Kapitel 5, Vers 5. Mach du sicher, dass es nicht dein Problem ist. Dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger, kein Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Jetzt pass mal auf. Unzucht, Unreinheit, Habsucht und Götzendienst ist das Geschäftsmodell von der Rahab. Die Huren damals, sie waren Priesterinnen von eben heidnischen Göttern. Erstens. Zweitens, sie haben das natürlich gemacht wegen dem Geld, nicht weil sie die so geliebt hätten, die Anbeter. Und drittens, es ist Hurerei, okay, es ist Unzucht. Also in anderen Worten, die Frau ist verratzt. Hier heißt's, hier, ich lese mal weiter. Von denen hat keiner ein Erbteil am Reich Christi und Gottes. Nochmal, kein Erbteil am Reich Christi und Gottes, wenn du in diesem Verhalten feststeckst. Du musst dich da ändern. Und sie muss sich ändern, aber es ist leichter gesagt als getan, wenn du Chefin von so einem Etablissement bist. Ja, und nicht rauskommst. Vers 6. Niemand verführe euch mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Seid also nicht ihre Mitteilhaber. Wenn du dich verhältst wie die Söhne des Ungehorsams, dann gehst du eben auch durch die Krise wie die Söhne des Ungehorsams. Schau, Bewahrung in der Krise ist, wenn die ganze Stadt einfällt und die ganze Stadtmauer einfällt und dein Haus stehen bleibt. Als einziges überhaupt. Okay. Also ich persönlich bin interessiert an so einem Verhältnis zu Gott, dass sowas passieren kann. Okay. Gut. Und wie gesagt, Gott bewahrt uns nicht immer vor allen Krisen, aber wenn, dann bewahrt er uns zumindest in der Krise. Dahin möchte ich zumindest kommen mit uns, damit wir das Glauben und im Glauben ergreifen können. Amen. Okay. Jetzt haben wir das also. Der Zorn Gottes kommt wegen solchen Leuten wie der Hure Rahab. Nur, sie ist jetzt keine Hure mehr mit Begeisterung oder wenn sie das jemals war, sondern sie hat vom Gott Israels gehört. Das ist ein guter Gott. Sie hat von den 10 Geboten gehört. Und sie denkt sich, warum, die sind gut. Ja, gut, das ist ein bisschen blöd, du sollst nicht die Ehe brechen, das ist jetzt ihr Geschäftsmodell. Na, aber sie will ja eigentlich raus aus dem Ganzen. Sie hat gehört, was für ein mächtiger Gott es ist, als er damals das Schilfmeer gespalten hat und sie durchs Rote Meer gezogen sind. Es hat sich in ganz Kanaan rumgesprochen. Die kommen jetzt und übernehmen. Alle Israeliten, alle Kanaaniter, die haben deren Herz war wie Wachs, sagt die Bibel. Allerdings als die Spione, die ersten 12 vor 40 Jahren kamen, die sind zurückgekommen zu Mose und haben berichtet, ja, es ist so, gutes Land, schaut gut aus, gutes Land. Aber sind Riesen in dem Land. Blöd, denn wir sind wie Heuschrecken in ihren Augen und in unseren Augen waren wir auch wie Heuschrecken, als wir die gesehen haben. Hat überhaupt nicht gestimmt. In Wirklichkeit war es so, dass deren Herz wie Wachs war. Die waren bereit, sich einnehmen zu lassen. Aber Israel, aufgrund seiner eigenen Probleme, aufgrund seines eigenen Denkens, seines Unglaubens, seine Verweigerung der göttlichen Wirklichkeit, musste dann halt 40 Jahre in die Wüste. Da haben sie sich alle gewundert, die Kanaaniter. Die haben sich schon, gewundert, was jetzt passieren wird. Und plötzlich dreht Israel rum und läuft in der Wüste rum, dreht das seine Runden. Die denken sich, naja, gut. Aber jetzt wissen sie, jetzt liegt wieder was in der Luft. Jetzt ist was Neues, ein neuer Führer ist da, Josua. Jetzt kommen sie, diesmal kommen sie wirklich. Und Rahab sitzt da bei sich daheim und denkt sich, Mensch, wenn ich nur zu Israel gehören würde, wenn ich nur zum Volk Gottes gehören würde, wenn ich nur zu den Anbetern vom Gott Israels gehören würde, wenn ich nur diesen Gott besser kennen würde, bei denen würde ich gerne mitmachen. Aber sie kennt niemanden, den sie anhauen kann. Es ist wirklich, sie schreit in ihrem Herzen zu Gott, aber sie kommt zu niemanden. Und dann passiert was Interessantes. Und jetzt, auf dem Weg zu Josua 2 lesen wir noch Hebräer Kapitel 11, Vers 31. Da heißt es nämlich, durch Glauben, ja, wurde die Hure Rahab bewahrt, so dass sie nicht mit den Ungehorsamen unumkam, weil sie die Spione, die Kundschafter versteckte. Ihre Glaubenstat war, dass als sie die Gelegenheit hatte, dem Volk Gottes geholfen hat, obwohl es illegal war. Zivile Ungehorsam. Ist nicht jedermanns oder jeder Fraus Sache, aber die hat es gemacht. Jetzt, was ist passiert? Josua hat heimlich, jetzt sind wir im Josua Kapitel 2, Josua hat heimlich, gleich im ersten Vers, heimlich. Zwei Kundschafter losgeschickt. Nicht 12 in einer offiziellen Abordnung wie die ersten, weil die kamen und haben Mist erzählt, als sie wieder kamen. Jetzt weiß Josua das, deswegen schickt er keine 12, von denen nur 2 gut waren, sondern jetzt schickt er nur 2. Er hat gelernt. Und Männer des Glaubens. Und jetzt düsen die ab. Sie schwimmen nachts durch den Jordan und wandern dann bei Tag so ganz belanglos durchs Land und wandern auf Jericho zu, denn sie sollen ja mal nachschauen, wie ist die Stimmung in Jericho? Wie ist die Stimmung in der Truppe von Jericho? Ist das alles schwer befestigt? Sind sie stark? Sind sie motiviert zum Kämpfen? Oder wie schaut's aus? Oder haben sie die Hosen voll? Josua wollte das genau wissen. Also schickt er die beiden. Ja, und die beiden, die dödeln da jetzt an und kommen durch Stadttor. Und sie schauen natürlich aus wie Israeliten. Sie dürfen nicht zu viel sagen, weil sie haben sich zwar verkleidet, aber hilft's was? Wenn man merkt ihnen an, auch wenn sie nicht viel reden, sie sind Israeliten. Und sie können jetzt, sie gehen durch die Stadt und schauen das alles an, was da ist, und sie merken, die Stimmung in der Stadt, die ist wirklich am Boden. Die Leute sind demoralisiert, die wollen überhaupt nicht mehr kämpfen. Am liebsten würden sie sich ins Schwert stürzen, ja, es geht alles zugrunde, und so ist die Stimmung. Keine Kampfstimmung, keine Siegesstimmung, eine kaputte Stimmung. Die sind beschäftigt mit allen möglichen Dingen, aber nicht mit wichtigen Sachen. Nicht mit Kämpfen, sich nicht vorbereiten auf den Kampf. So, also sie können nicht irgendwo einkehren, jetzt wo sie durch die Stadt gelaufen sind, weil damals hat man das so gemacht, dass man einfach halt jemanden, wenn man übernachten wollte, man jemanden gefragt hat. Auf dem öffentlichen Platz rumstand, bis jemand kam, no, brauchst du noch eine Übernachtungsgelegenheit? Ja, kannst bei mir übernachten. Wenn sie das machen, dann blöd. No, wo seid ihr her? Wie redet denn ihr? Dann stellen sie fest, es sind Israeliten. Also ganz blöd. Und sie merken schon, wie langsam aber sicher das Stadttor vor ihnen zugeht, und sie kommen immer raus. Was macht man jetzt? Jetzt sind wir eingesperrt. Und dann stellen sie fest, da ist ein Haus mit einer roten Lampe direkt eingebaut. Natürlich direkt am Stadttor, damit jeder, der gleich zur Stadttür reinkommt, gleich weiß, wo er hin kann. Ja, und alle, die rausgehen, auch nochmal vorbeischauen können. Strategisch richtig platziert. In dieser Stadtmauer ist ein Haus mit einer roten Laterne. Und die hauen sich den Ellbogen in die Rippen und sagen, du, schau, da können wir hingehen, da lassen sie uns in Ruhe, da kriegen wir ein Zimmer. Und dann gehen sie rein. Schummriges Licht. Rahab steht da und schaut sie an. Na, die Herren? Und die sagen, ja, es ist so, wir wollen eigentlich gar nichts jetzt von euch, wir wollen nur übernachten hier. Nacht hat uns überrascht, blöd, wir wollen nur übernachten, brauchen nur ein Zimmer. Frauen, keine. Alles klar. Sie kriegen ihren Schlüssel, und Rahab denkt sich, naja, was soll's, was interessiert mich das? Und dann plötzlich, Blaulicht, kommt die Polizei an. Tür fliegt auf, die gehen nicht rein. Polizei geht nicht rein, macht keine Hausdurchsuchung. Ich sage euch gleich warum. Sie sagen, es ist uns erzählt worden, es ist uns berichtet worden, der König spricht, es ist uns berichtet worden, durch Denunzianten, dass hier Leute sind, die hier nicht hergehören. du hast Männer beherbergt aus Israel. Und plötzlich geht bei Rahab voll der Kronleuchter an. Sie denkt sich, Männer aus Israel in meinem Haus? Die beiden jungen Fuzis, die waren Israeliten? So nah komme ich an keine Israeliten mehr ran. Und dann schaltet sie sofort um. Also sie ist eine Frau, die wirklich durchblickt, schnell schaltet und eine Führungspersönlichkeit hat. Okay? Ist einfach so. Sie sagt dann, ja, die waren hier. Sie sind aber, als das Stadttor zuging, sind sie gegangen. Aber wenn er ganz schnell macht, rennt ihnen nach, ihr holt sie ein. Lauft weg mit euch, schnell. Und die Polizei fährt mit Blaulicht ab und durch Stadttor geht zu und Rahab haut die Tür zu, sperrt ab und düst rauf zu den Israeliten. Sie macht die Tür auf und sagt, seid ihr Israeliten? Wieso? Hör zu, ich habe jetzt gerade Zeit rumzulabern mit euch, geht schnell mit. Und dann gehen sie aufs Dach rauf, aufs Hausdach und dort ist ein Haufen Flachs. Weil sie war nämlich nicht nur Hure, sie hat auch noch was Intelligentes gemacht. Sie hat Textilien hergestellt. Weil Flachs, Leinen, ja, aus Flachs macht man Leinen. Aus Leinen macht man dann Stricke, Schnüre und so weiter, zum Beispiel rote Schnüre, wenn das noch wichtig, oder Klamotten, also was zum Anziehen, ne? Einfach Material. Und unter diesem Flachshaufen versteckt sie sich jetzt. Versteckt nicht sie sich, sondern sie versteckt die beiden Männer dort und sagt, keinen Mucks, falls die Polizei doch kommt. Ich muss noch sagen, warum die Polizei nicht kam. Warum hat die im Bordell keine Hausdurchsuchung gemacht, ihr Lieben? Weil es hätte ja sein können, schau, dass da der Gemeinderat so und so drin liegt. Oder Bürgermeister hier und da. Oder der Polizeichef. Ja, aber die legen alle keinen Wert auf Öffentlichkeit. Und wenn da plötzlich du reinkommst und dein Chef, der hat da nur die Socken an, dann ist das eine blöde Situation. Und da haben sich die Polizisten gedacht, das lassen wir mal lieber. Wir machen das anders. Die wussten das schon. Okay, alles klar. Und es war irgendwie göttlich geführt, Preis. So, dass es so war. Und dann sitzt sie also jetzt mit den beiden oben auf dem Hausdach und spricht. Wenn sie jetzt eine Deutsche gewesen wäre, dann hätte sie nochmal sicherheitshalber angerufen beim König. König, ich habe eine Frage. Es ist so, angenommen, es kommen jetzt zwei Fremde zu mir und ich tue die aufs Dach und ich stecke die auf dem Dach unter einen Haufen Flachs. Ist das erlaubt? Stattdessen, ihr Lieben, lügt sie die Behörden an. Wie kommt die dazu, die Behörde anzulügen? Ich meine, das kannst du nicht anders deuten. Die Bibel sagt immer, sie versteckte die Kundschafter. Ja, aber um sie zu verstecken, musste sie außerdem lügen. Hat sie gemacht. Man könnte jetzt sagen, ja, das war eine Hure, aber sie war ja interessiert an Gott. Und sie hat ja die Moralität von Gott gekannt mittlerweile. Wie lügt die einfach so? Okay, gut. Lass mir da vielleicht was drüber sagen. Wann ist Lügen erlaubt? Das ist eine interessante und gute Frage. Na, denn schau, um eine Regel biegen zu können, musst du erstmal Geist und Buchstaben der Regel erfasst haben. Bist du noch da? Du musst wissen, dass Regeln absolut wichtig sind für ein Gemeinwesen. Lass uns mal ganz kurz die Rahab verlassen. Lass uns jetzt mal zum 2. Mose Kapitel 1 gehen. 2. Mose Kapitel 1, wenn du aufschlagen oder aufschreiben willst. Im 2. Mose 1 ist es so, dass uns zwei, der Pharao natürlich begegnet und zwei Hebammen, Schifra und Pua. Falls du Zwillinge kriegst und es sind beides Mädchen. Ne? Namensvorschlag. Schifra heißt Schönheit und Pua heißt Glanz. Aber ist jetzt nicht so wichtig. Okay, was ist die Situation im 2. Mose Kapitel 1? Das Volk Israel ist in Ägypten. Mittlerweile sind sie in der Sklaverei oder sind dabei, versklavt zu werden. Denn es ist jetzt ein neuer Pharao da, der vergessen hat, was Josef alles Gutes getan hat. Der hat das ganze Volk seiner Zeit gerettet und das haben sie wieder vergessen. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Die Leute vergessen, was du ihnen Gutes getan hast. Und wenn du nicht aufpasst, glauben sie jede Lüge über dich. Ja? Ganz, ganz eigenartiger Sachverhalt. Seltsam. Ja, du kannst Leuten wirklich helfen. Und die vergessen es wieder. Und so hat dieser Pharao das auch vergessen. Und er hat Angst bekommen vor dem gesunden, starken, gesegneten Volk Israels. Sind immer mehr geworden. Und er hat sich gedacht, da müssen wir was dagegen machen. Dann ist er auf die intelligente Idee verfallen, auf die hirnrissige, die Hebammen kommen zu lassen. Da heißt jetzt, die Hebammen, bei dir in der Bibel heißt es vielleicht die hebräischen Hebammen. Aber im Urtext heißt es dort, die Hebammen der Hebräer. Diese Hebammen waren keine Hebräerinnen. Okay, das ist meine Überzeugung. Ich habe auch Gründe dafür. Finden wir gleich raus. Jetzt kommt er zu denen und sagt, liebe Hebammen, jetzt hört mal zu. Wenn Israelitinnen, wenn Hebräerinnen ein Kind gebären und es ist ein Bub, dann tötet ihn. Schmeißt ihn in den Nil oder macht sonst was, aber lasst ihn nicht leben. Wenn es ein Mädchen ist, lasst es leben. Und jetzt schauen sich die beiden an. Übrigens, Schifra und Pur, die beiden Hebammen, die haben Namen. Pharao hat keinen Namen. Spricht auch zu uns. Gott hat diese beiden Frauen geliebt, gemocht. Es heißt später, als sie fertig sind mit Pharao, dass er ihnen Häuser gebaut hat, das heißt Familien gestiftet hat. Er hat sie gesegnet. Diese beiden Frauen, Schifra und Pur, sind Vorbilder für Menschen in Bedrängnis, behördlicher Bedrängnis. Okay? Also, was passiert? Der König sagt, bringt sie um. Und die beiden Hebammen sagen, hey, deswegen sind wir nicht Hebammen geworden. Wir sind Hebammen geworden, damit wir Leben auf die Welt bringen und nicht töten. Was machen sie jetzt? Sie können nicht einfach auftreten wie Johannes der Täufer. Der wäre aufgetreten, der hätte gesagt, tu Buße, elender König, das ist Mord und die Bibel sagt, du sollst nicht töten. Aber so treten sie nicht auf, sondern sie lächeln, nicken und gehen und sagen, wenn sie niemand hört, sagen sie, da machen wir nicht mit, das machen wir nicht. Und sie lassen die Kinder leben. Und es heißt hier, aus Furcht Gottes. Da die Hebammen, die Gott fürchteten, gehorchten sie dem Pharao nicht. Finde ich hochinteressant. Schau, die Furcht Gottes. Das heißt nicht, weil sie Gott so sehr liebten, haben sie das nicht gemacht, sondern sie haben das gemacht, weil sie Gott gefürchtet haben. Lass mir mal was über die Furcht Gottes sagen. Die Furcht Gottes sagt, Gott belohnt die Guten und er bestraft die Bösen. Ein Automechaniker ohne Furcht Gottes arbeitet eine halbe Stunde, schreibt 2 Stunden auf und lässt es sich bezahlen. Warum? Wer soll was dagegen machen? Ein Automechaniker mit der Furcht Gottes, der sagt, Gott sieht mich, ich arbeite eine halbe Stunde, schreibe ich eine halbe Stunde auf. Merkt ihr den Unterschied? So, schaut, die Tatsache ist, dass die Furcht Gottes, dass Gott die Guten belohnt und die Schlechten bestraft. Die Furcht Gottes ist das Fundament von jedem funktionierenden und jedem stabilen Staatswesen, von jeder stabilen Gesellschaft. Okay? Von jeder stabilen Firma. Familien. Okay, wenn du weißt, Gott schaut dir zu und du musst Rechenschaft vor ihm ablegen, wirst du deine Familienmitglieder anders behandeln, deine Mitarbeiter anders behandeln. Es ist ein riesen himmelweiter Unterschied. So, die Furcht Gottes ist was extrem Wichtiges. Wenn die Furcht Gottes verloren geht, dann landen wir zum Schluss in einer Zivilisation wie in Kanaan. Und die hat Gott preisgegeben. Wir sind noch nicht fertig mit Rahab. Wir sind jetzt mal bei den beiden Frauen, bei den beiden Hebammen. So, die machen das also nicht. Was machen sie? Sie rebellieren nicht, sie reden nicht gegen den König, sie demonstrieren nicht gegen ihn, sie machen einfach nicht mit. Bummelstreik quasi. Zivile Ungehorsam, sie machen einfach nicht mit. Das ist ein ungerechtes Gebot, das ist nicht richtig, das ist die pure Schikane, das ist Mord. Und hör mal, du musst einem Mörder nicht beim Morden helfen. Okay, hab schon gedacht. Musst du nicht. Okay, da dürfst du dann lügen. Aber jetzt pass mal auf, um ein Gebot übertreten zu können, musst du erstmal den Geist dieses Gebotes und den Buchstaben dieses Gebotes erfasst haben, musst wissen, dass Regeln wichtig sind und notwendig sind. Sagen wir mal Amen. Okay? Schau, früher hat man Verträge abgeschlossen, dadurch, dass man sich die Hand gegeben hat. Handschlag. Na, wer kennt das noch? Na, auf dem Markt hat jemand was gekauft, der Bauer, was weiß ich, 5 Kühe von irgendeinem Händler. Na, schlagst ein, ja, ich schlag ein, zack, und dann konnte der die mitnehmen, irgendwann hat er das Geld bekommen. Heute hast du Kilometerseiten von Kleingedruckten. Okay? Weil keine Furcht Gottes mehr herrscht. Mit Furcht Gottes brauchst du überhaupt keinen Vertrag. Handschlag reicht. Musst du dir mal überlegen. So eine Furcht Gottes Gesellschaft ist viel besser. Dazu müssen wir wissen, wir müssen uns an die Regeln halten. Wenn ich eingeschlagen habe, dann muss ich dem seine 5 Kühe jetzt bezahlen. Na, ist so. Fertig aus. So, das ist eine wichtige Sache. Das muss man uns da nicht vertun. Nur wenn wir das erfasst haben und wenn wir da mitspielen, wenn wir uns grundsätzlich immer an die Regeln halten, können wir wissen und erfahren und erahnen und erspüren, wann es Zeit ist, die Regel zu biegen. Nimm den Sabbat her. Sabbat ist eine fantastische Erfindung Gottes. Ihr müsst wissen, dass in der antiken Welt damals es überhaupt keinen Feiertag gab für die Millionen von Sklaven. Okay, da gab es 0 Feiertage. Da gab es gar nichts. Nach der Gnade des Herrn vielleicht mal. Aber keine 7-Tage-Woche, keine 6-Tage-Woche mit einem Tag frei. Gott kam an und hat gesagt, hey, gebt allen frei. Sogar dem Vieh und sogar den Sklaven. Die haben frei am 7. Tag. Und das hat Gott durchsetzen lassen, dieses Gebot. Als er es erlassen hat und dann hat sich einer nicht drum geschert, hat angefangen, Holz zu sammeln, haben die diesen Holzsammler gesteinigt. Ne? Weil, kannst nicht anfangen, hier den 7. Tag als Feiertag und freien Tag auszugeben und dann an dem Tag arbeiten lassen. Haut so nicht hin. Da musste Gott durchgreifen. Gleichzeitig war es aber so, dass Jesus wusste, am Sabbat kann man bestimmte Dinge trotzdem tun, obwohl man sie normalerweise nicht tun sollte, wie zum Beispiel heilen. Erinnert ihr euch? Jesus hat am Sabbat geheilt. Streng genommen war das Arbeit. In den Augen seiner Zuhörer, in den Augen der Obrigkeit, in den Augen von den Ämtern war das Arbeit. Dürfst du nicht machen. Jesus hat es trotzdem getan. Er hat sich nicht darum gekümmert. Er hat Schwierigkeiten dadurch bekommen. Er musste dadurch Schwierigkeiten durch. Aber er hat das Richtige getan. Er hat sich gedacht, ich darf nicht arbeiten, aber ich darf Not lindern und Gutes tun am Sabbat. Und dann führt er als Beispiel für jemanden, der auch den Sabbat, der auch was Verbotenes getan hat, in Anführungszeichen, führt er David an. Als die Pharisäer mal sagen, hey, am Sabbat arbeiten deine Jünger, sie nehmen Ähren her und zerrollen die in den Händen und essen das dann. Ist es Arbeit, dürfen sie nicht. Und Jesus sagt, jetzt habt euch nicht so, die haben Hunger, lasst sie essen. Der Sabbat ist für den Menschen, nicht der Mensch für den Sabbat. Und dann sagt er, erinnert euch nicht an David? David ist mal voll ausgehungert zu einer Gruppe von Priestern gekommen, die haben nur noch heiliges Brot gehabt, nur noch Schaubrot. Was hat David gemacht? Er hat sich das Brot geben lassen und hat es an seine Leute verfüttert. Heiliges Brot, das keiner essen durfte als die Priester. Also, diese Regeln halten wir, grundsätzlich halten wir sie, aber wenn Not am Mann ist, wenn es notwendig ist, dann sind wir auch in der Lage, die zu biegen. Okay, aber hör zu, es ist keine Ausrede dafür, dass du immer lügen kannst und für Notlügen alles Mögliche, das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass es Momente und Situationen gibt oder Zeiten gibt, an denen es dran ist, dem König nicht zu sagen, dass unter dem Flachshaufen 2 Spione stecken. Und also sind wir noch ganz kurz bei den Hebammen und beim Pharao. Pharao kommt und sagt, ja Mädels, was macht ihr? Ihr lasst die Kinder einfach leben, was ist da los? Und dann lügen die. Wisst ihr, was die machen? Die sagen, ja, König, es ist so. Wenn wir kommen, und wir kommen natürlich immer ganz schnell zu denen, dann haben die aber schon geboren. Weil die Hebräerinnen, die sind kräftiger als die Ägypterinnen. Und so steht es in einer Bibel wahrscheinlich. Ne? Und dann kommen wir halt zu spät. Und wir können jetzt nicht hergehen und können das lebendige Kind da einfach töten, während es geboren ist. Und während es die Mutter im Arm hält, können wir doch nicht machen. Und der König denkt sich, pass auf. Im Hebräischen steht da nicht, sie sind kräftig, sondern da steht, das kannst du auch übersetzen, sie sind Tiere. Sie sind die Hebräerinnen, die sind Tiere. Und dieser rassistische Pharao, der sagt, ja genau, Hebräer sind Tiere. Kann sein, dass es bei denen besonders schnell geht. Und die Mädels, die hier zivilen Ungehorsam geleistet haben, die gegen das Gebot des Königs rebelliert haben, die sind nicht bestraft worden. Ich habe mir gedacht, das ist auch mal ganz interessant. Die sind ausdrücklich vom Pharao nicht bestraft worden. Schau, nicht immer, wenn du das Richtige tust, reagiert dann die böse Obrigkeit böse. Zum Beispiel deutsche Soldaten, als sie sich an Erschießungen nicht beteiligen wollten, na, irgendwo, die sind dann deswegen nicht irgendwie selber erschossen worden, sondern die sind versetzt worden. In die Etappe, oder manche natürlich auch an die Front, ganz klar. Aber das gab die Möglichkeit, nicht mitmachen zu müssen. Basta, aus, nicht mit mir. Sowas gibt's. Hier, und die haben eben, schau, nicht rebelliert, lautstark, sondern die haben einfach nicht mitgemacht. Zivile Ungehorsam im Hintergrund. Einfach so unterm Radar, die sind unterm Radar geflogen, merkt ihr das? Ja, interessant, fand ich ganz interessant. So, diese Situation gibt's. Und deswegen denke ich, dass das keine Hebräerinnen waren, okay, weil der Pharao so mit ihnen geredet hat. Und was ist passiert mit diesen Hebammen, die nicht so ganz die Wahrheit gesagt haben in dieser Notsituation, um Leben zu retten? Gott hat sie belohnt. Ja, und Gott segnete sie und baute ihnen Häuser. Das heißt, er hat ihnen große Familien gegeben. Ja, fand ich interessant. Gott weiß also auch, wann man mal die Regel biegen muss. Okay, gut. Aber das ist alles nur ein bisschen so drumherum Gerede. Lasst mich wieder zur Rahab jetzt kommen. Also die Spione sind angezeigt worden und sie sitzt jetzt mit den Spionen auf dem Dach. Es ist Nacht. Grillen zirpen irgendwo draußen und es ist natürlich eine ziemliche Spannung hier. Und sie redet mit ihnen und tauscht sich aus und sie erzählt, dass sie an den Gott Israels glaubt und dass sie viel lieber bei den Israeliten mitmachen würde und dass sie eigentlich die Schnauze voll hat mit dieser abgefallenen, versumpften Kultur, in der sie da jetzt lebt. Sie will eigentlich raus. Und sie weiß, die Stadt ist preisgegeben, Israel wird sie einnehmen, aber sie wird gern überleben und mit Gott anbeten. Und dann kommt sie auf ein Geschäft, finde ich auch interessant. Sie sagt, pass auf, ich lasse euch laufen, ihr lasst mich laufen, wenn es soweit ist. Ich lasse euch mit diesem dicken roten Tau hier zum Fenster raus und die Wand runter in der Nacht jetzt und dann könnt ihr davonlaufen. Und außerdem geht und versteckt euch 3 Tage in den Bergen, dann finden sie euch nicht. Und die machen das. Also die hat voll einen Plan, merkt ihr das? Die hat voll mitgedacht. Und so verpflichten sich die also, ja gut, wir kümmern uns drum. Du kannst jetzt nicht mit, alles klar, aber wir werden uns um dich kümmern, dass dieses Problem dich nicht übermacht. Du wirst nicht sterben in der kommenden Krise. Du wirst bewahrt werden in der kommenden Krise. Du wirst bewahrt werden. Wer will auch vor kommenden Krisen bewahrt werden? Oh Mann, hoffentlich. Amen. Also, da ist jetzt eine gewisse Radikalität notwendig von dieser Frau. Und die Israeliten, die haben sowieso ihr Leben in die Hand genommen, als sie da in die Stadt Jericho gekommen sind und jetzt sich unter Feinden befinden. Aber es geht alles gut. Sie sagen nur, hör mal, häng diese rote Schnur hier, dieses rote Tau, häng das ins Fenster, damit wir wissen, welches Fenster wir nicht einnehmen sollen. Und das macht sie. Sie lässt also in der Nacht die Spione zum Fenster runter, die Spione laufen davon, halten sich ein paar Tage im Gebirge auf, bevor sie dann heil zurückkehren zu Josua und zu ihm sagen, nicht wie die erste Generation Spione, wir sind wie Heuschrecken in ihren Augen und auch in unseren, sondern sie sagen, das ist der letzte Vers von Kapitel 2, ihr Herz ist wie Wachs, die können es kaum erwarten, von uns besiegt zu werden. Das Land gehört uns. Wir müssen gar nichts machen groß, die fallen von selber um. Dann sagen sie zu Josua, wie es zuging, aber eine Frau, Hure, die hat uns geholfen, wir haben uns verpflichtet und so, die glaubt und überhaupt, die will einen neuen Anfang in ihrem Leben, kommt jetzt aber nicht raus aus der Situation, der helfen wir. Und Josua sagt, kein Thema. Und pass mal, habt ihr euch schon mal gefragt, warum Gott das Volk Israel bei der Eroberung von Jericho 7-mal um die Stadt herumlaufen hat lassen? Jeden Tag 1-mal und am letzten Tag 7-mal. Ne? Warum laufen? Und noch dazu schweigend. Ich meine, die Tatsache ist, wenn du nichts sagen dürfst, dann schaust du umso mehr. Stimmt? Wenn du die Augen zumachst, wenn du nichts siehst, dann hörst du umso mehr. Stimmt das? In der Nacht siehst du nichts, dann konzentrierst du dich aufs Gehör. So, wenn du jetzt nichts sagen dürfst, dann schaust du umso mehr. Und jetzt wandern sie an der Mauer entlang. Schaut, da ist nochmal die Mauer. Sie wandern an der Mauer entlang und sehen die ganze Zeit nichts. Nur diese Mauer, die Mauer, die Mauer, die Mauer, die Mauer. Und dann kommen sie an einem Fenster vorbei. Oh, falsche Richtung. Immer noch falsch. Immer noch falsch. Ja, na also, da ist er ja. Hat sich versteckt. Und an einem Fenster kommen sie vorbei, da schaut die Rahab raus, vielleicht winkt sie ja auch, ja, und es ist vor allem diese rote Schnur im Fenster. Und das ganze Volk, das sieht die Wand, die Wand, die Wand, die Wand, bis er dann plötzlich diese rote Schnur sieht, den roten Vorhang. Und alle wissen und alle denken in dem Moment, ah ja, cool, okay, den Platz müssen wir in Ruhe lassen, den nicht angreifen. Und am nächsten Tag, damit sie es nicht vergessen, schickt Gott sie nochmal um die Stadt. Den Ort nicht angreifen. Und am letzten Tag, damit sie es auch wirklich nicht vergessen, schickt sie 7-mal um die Stadt, damit sie auch ganz klar wissen, die Frau lasst in Ruhe. Merkt ihr was? Leute, die Vergangenheit, die verratzte Vergangenheit dieser Frau, die hat keine Auswirkungen auf die Zukunft. Ihre Vergangenheit, ihre Hurenvergangenheit bestimmt nicht ihre Zukunft. Josua und vor allem Gott, der Herr selber, hält seine Hand über diese gefallene Frau. Sag mal, das finde ich, das ist super gut. Und dann geht das Getöse los, ihr wisst schon, am 7. Tag machen sie dann halt so mit Lärm, Trompeten, einen Haufen Lärm und hüpfen und toben und schreien und die ganzen Mauern, alles fällt um, alles fällt um. Bis auf einen Teil in der Mauer und es ist da, wo Jericho, wo Rahab wohnt. Da haben wir, oder? Schau, die Sache ist die, Gott hätte ja, wenn er sich gesagt hätte, hey, das war eine Lügnerin, der hätte das, ihr Haus ja auch umschmeißen können. Hat er aber nicht gemacht. Weil es gibt, ich höre jetzt schon wieder besonders fromme Leute, die nie in solche Situationen kommen, die hüten sich vor solchen Situationen immer. Die sagen jetzt, ja, hätte doch nicht lügen müssen, soll man doch nicht machen. Stimmt, soll man grundsätzlich nicht machen. Die hätte doch beten können, dass die Polizei mit Blindheit geschlagen wird. Die hätte doch nicht lügen müssen, dann wären sie gekommen, hätten rumgestochert, hätten unter dem Flachs geschaut, hätten denen ins Gesicht geschaut und hätten sie nicht gesehen, hätte doch passieren können. Gut, dass du das erwähnst. Schau, im 2. Könige, Kapitel 6, da finden wir einen Propheten namens Elisa. Der hat dem König von Aram so viele Schwierigkeiten gemacht, dass der König von Aram eine Armee losgeschickt hat, um diesen einen Mann zu killen. Schafft ihn mir von der Welt. Und jetzt kommen sie alle an. Elisa wohnt zu dem Zeitpunkt in Dothan. Und er geht aus dem Haus raus und er sieht, wie das Dorf, wie der ganze Hügel umgeben ist von der Armee, von der feindlichen Armee. Und jetzt betet er. Er betet zwei Gebete. Herr, lass doch meinen Diener sehen. Und der Diener, dem gehen die Augen auf und er sieht wagenfeurige Pferde, die Engel Gottes, des Gottes Israels um die Stadt herum, hinter den Aramäern. Und jetzt plötzlich hat er keine Angst mehr vor den Aramäern, weil Gott mit ihm ist. Hey, ist ja gut, ist ja prima. Und Elisa betet nochmal. Er sagt, Herr, schlag doch diese Armee mit Blindheit. Und das macht Gott. Der General der Armee kommt zu ihm und sagt, hallo Sie, entschuldigen Sie hier, Passant hier, wo ist denn hier der Prophet? Weil wir haben die Aufgabe, den umzulegen. Wo ist der Prophet? Ist das die Stadt? Und was macht jetzt Elisa, dieser Mann Gottes? Er sagt, dies ist nicht die Stadt und dies ist nicht der Ort. Kommt und dann gehen sie ihm nach in Gefangenschaft. Lass mir mal festhalten, was Elisa hier gemacht hat. Der hat gebetet, dass sie mit Blindheit geschlagen worden sind und dann hat er gelogen. Also ich würde mal sagen, lass mir die Rahab in Ruhe. Amen. Okay. Wir sind wahrheitsliebende Leute, ganz klar natürlich, bis auf dann, wenn es gerechtfertigt ist. Aber wie gesagt, um die Regel biegen zu können, musst du erst einmal erfasst haben, du musst deine Regel genau kennen und in ihr leben und sie bejahen, damit du, wenn du sie übertrittst, wenn du den Buchstaben übertrittst, ihren Geist nicht beschädigst. Alles klar? Schau, Jesus hat den Sabbat übertreten, aber er hat den Sabbat immer noch gewürdigt und geheiligt. Stimmt das? Also, und Rahab war auch keine Lügnerin, sondern nur in dem einen Moment, als es drauf ankam. Schau, entweder sie hätte eine weiße Weste behalten und die wären tot gewesen, oder sie hat jetzt da die Unwahrheit gesagt und die leben. Was ist das höhere Rechtsgut? Ihre weiße Weste oder das Leben dieser Männer? Mach dir selber Gedanken drüber. Na, wenn du sagst, ja, die weiße Weste, dann... Moment, vielleicht noch was zur Furcht Gottes, was ich vorher nicht erwähnt habe. Schau, die Hebammen, die Gott gefürchtet haben, die haben dem Pharao nicht gehorcht und haben die Kinder leben lassen. Die Leute, die Gott fürchten, müssen sich vor dem Pharao nicht fürchten. Diejenigen, die den Pharao fürchten, die fürchten sich nicht vor Gott. Diejenigen, die Gott fürchten, bringen die Kinder nicht um. Diejenigen, die Pharao fürchten, bringen die Kinder um. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das sagt übrigens ein Apostel im Neuen Testament. Als er ihnen auferlegen, ihr wisst schon, die Obrigkeit sagt, ihr dürft im Namen Jesu nicht mehr predigen. Und Petrus kann nicht anders, die anderen Apostel sagen auch, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. In anderen Worten, wenn ihr uns zwingt, gehen wir in den Untergrund. Aber wir werden weiter predigen. Ja, nichts und niemand wird uns davon abhalten. Basta. Und Gott setzt jetzt Himmel und Erde in Bewegung, um diese Frau, um diese Hure zu retten aus ihrer verdorbenen Kultur. Könnt ihr das sehen? Okay, und wenn du mich heute Morgen hörst oder mir zuschaust und du steckst in einer ähnlichen Situation, vielleicht bist du jetzt keine Hure, aber du bist auch in der Situation, dass du dir nicht rauskommst, aber du möchtest einen neuen Anfang. Hey, Gott gibt auch dir einen neuen Anfang. Ja? Ich bin heute der Kundschafter, der zu dir kommt, aber derjenige, der dich rettet, ist Jesus. Okay, der gibt dir das neue, der gibt dir neues Leben, der holt dich aus dieser Situation raus. Du siehst keine Möglichkeit, dem Gericht zu entfliehen, aber Gott hat eine Möglichkeit für dich. Ja, und er bewahrt dich und er behüte dich, auch wenn du in der Vergangenheit übel drauf warst, so wie diese Frau drauf war. Gott hat sie bewahrt, Halleluja. So, wie ist die Stimmung in der Stadt, während Israel um die Stadt herumzieht? Schlecht. Ja, ihr Herz ist wie Wachs. Eine Untergangsstimmung herrscht. Wie ist die Stimmung im Haus von der Rahab? Wir müssen wissen, es gab nur eine Frau dort, die Glauben hatte. Ihre Familie, die Brüder, die Schwestern, Vater und Mutter, die hatten nicht ihren Glauben. So, ich kann mir gut vorstellen, dass das irgendwie eine ziemlich gemischte Stimmung da war. Einerseits nervenzerfetzende Spannung. Israel greift an, endlich, wir warten schon ewig drauf. Und was wurde aus uns? Ja, während die einen in der Ecke sitzen und die Hände ringen, steht Rahab da, Chefin dieser ist, ja, und sagt, jetzt reißt euch zusammen. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Ich habe ein Geschäft gemacht mit den Männern Gottes. Die haben mir gesagt, sie werden uns in Ruhe lassen, wenn ich sie in Ruhe lasse. Und ich habe sie in Ruhe gelassen und die halten ihr Wort. Ich glaube, dass die ihr Wort halten. Die sind keine Schufte wie die unseren. Und genauso kommt es dann auch. Plötzlich geht ein Erdbeben durch die ganze Stadt und die ganze Stadt rumpelt und scheppert und kracht. Und sie schauen zum Fenster raus, alle hängen am Fenster und sie sehen, wie die ganze Stadt einfällt, bis sie einkracht. Nur, sie fallen nicht mit um. Sie sehen, wie die ganze Stadtmauer so Laola-Welle-mäßig, wum, 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 alles umfällt. Und dann kommen sie an ihr Haus. Und das Erdbeben geht durch, aber es tut sonst nichts und dann geht es auf der anderen Seite wieder weiter. Und im nächsten Moment erkennen sie, Jericho ist untergegangen, wir leben aber immer noch. Und dann legen sie sich in den Armen. Der Verderber ist an uns vorbeigegangen. Die rote Schnur war so, es war dasselbe wie das Blut des Lammes an den Torpfosten in Ägypten später. Na, ein Ort der Sicherheit. Aber schau, der Ort der Sicherheit, der ist nicht durch das Blut eines Lammes erkauft worden, sondern durch den Glauben einer Frau. Finde ich gut. Und dann, was machen sie dann? Josua sagt, okay, gut, schaut, Gott hat sie bewahrt, weil was hätten die ausrichten können, wenn Gott gesagt hätte, nein, die mag ich nicht. Gott hat sie geschätzt, hat es gewürdigt, hat ihr geholfen. Gott hat ihr geholfen. Alle sind untergegangen, aber sie nicht. Alle Häuser waren kaputt, nur ihr Haus ist bewahrt geblieben. Hört ihr das? Ich finde es Hammer. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und dann kommen sie und holen sie ab und sind natürlich ganz aufgeregt und begeistert und dann leiten sie raus und sie führen sie und bringen sie außerhalb des Lagers unter. Jetzt sind wir in Kapitel 6, Vers 25, aber nicht für lange. Es ist nicht lang, dass Rahab und ihre Familie außerhalb des Lagers sind, denn Salman, der Sohn des Fürsten von Juda, hat ein Auge auf sie geworfen. Man merkt ihr den Geist des Glaubens an, man merkt ihr die Begeisterung an. Ihre Augen leuchten, sie hat überlebt, sie hat ihr Leben Jesus übergeben, Gott übergeben. Ja, sie hat sich auf die Seite von Gottes Volk geschlagen und sie lebt, während ganz Jericho untergegangen ist. Sie gibt's immer noch. Wow, und Gott hat sie befreit. Als alle untergegangen sind, hat er sie bewahrt. Das wird sie nie vergessen. In der Geschichte der Menschheit werden wir das nie mehr vergessen, dass sowas passiert ist. Ja. Und was passiert? Die beiden verlieben sich, Salman und Rahab, die beiden heiraten und setzen ein Kind namens Boas in die Welt. Und Boas verliebt sich in eine Frau namens Ruth. Vorher haben sie Bethlehem, den Ort Bethlehem gegründet. Und Boas und Ruth setzen Obed in die Welt. Obed zeugt Isai, Isai zeugt David, David zeugt Nathan und Salomo. Und aus dieser Reihe dann entspringt Jesus. Eine kanaanitische Hure, geheiligt durch den Glauben, ist Urgroßmutter von Jesus, dem Messias, dem Sohn Gottes von Nazareth. Halleluja. Ist der Hammer, oder? Also mir zeigt das zwei Dinge. Gott rettet aus unmöglichen Situationen. Schau, es war Führung, es war Fügung. Sag mal Fügung. Es war die Vorsehung, sag mal Vorsehung. Dass diese beiden Spione ausgerechnet zur einzigen offenen Person in der ganzen Stadt, im ganzen Land kamen. Das konnte nur Gott machen. Und sie hat dann auch so viel Nervenstärke gehabt, dass sie im richtigen Moment die Behörden in die falsche Richtung geschickt hat. Muss man erst mal können. Ja, so, sie war eine gute Frau und Gott hat sie belohnt und es war alles wunderbar, preis dem Herrn. Okay, gut, also, egal was deine Vergangenheit ist, egal ob du knackig bist, egal ob du im Rotlichtdistrikt gearbeitet hast, vollkommen egal, deine Vergangenheit bestimmt nicht deine Zukunft. Wenn du dich dem Volk Gottes anschließt, wenn du das Volk Gottes unterstützt, das hat die nämlich gemacht mit ihrem, unter Einsatz ihres Lebens, hat die das Volk Gottes unterstützt, sagen wir immer noch mal. Und dann ging es gut mit ihr aus. So, klingt jetzt blöd, wenn ich sage, wie viel Rahab steckt in dir. Ich sage vielleicht anders, wie viel Geist des Glaubens steckt in dir, wie viel Risikobereitschaft für Gott steckt in dir. Naja, man kann noch viel sagen, ich habe auch noch viele andere Sachen zu sagen, aber das muss ich jetzt mir ersparen, ich bin jetzt am Ende, ja. Amen, gut. Ging das heute schneller als sonst? Kam mir direkt so vor. Sagt nichts, weil sonst mache ich weiter, ja? Nein, ich sage mal, die wichtigsten Sachen, die wir erfassen müssen, die habe ich jetzt mitgeteilt. Ich konnte es gar nicht glauben, ja, ich bin rechtzeitig fertig geworden. Okay, hört mal, ich sage jetzt nicht, dass wir in irgendeiner Form Behörden anlügen sollen oder so, habt ihr mich gehört? Sondern, dass wir das Richtige tun zur richtigen Zeit. Und dass wir Regeln ganz grundsätzlich wertschätzen und uns überlegen, unsere Vorfahren, die wissen schon, warum sie zum Beispiel Ampeln installiert haben und so. Und da richten wir uns dann nach diesen Regeln und halten uns dran. Amen. Wir leben in der Furcht Gottes, das ist wichtig. Nur wenn du in der Furcht Gottes lebst und weißt, wie das ist, wenn Gott mit dir ist, weißt du, wenn du eine Regel biegen kannst, dass du den Buchstaben übertrittst, aber den Geist nicht, des Gesetzes nicht beschädigst. Jesus hat uns das vorgemacht. Rahab hat uns das vorgemacht. Schiffra und Pua haben uns das vorgemacht. Einmal, das ist jetzt mein letzter Punkt, okay? Einmal war es so, dass der König David Schwierigkeiten bekommen hat durch einen Sohn, der eine Revolution angezettelt hat, einen Mann namens Absalom. Und David und seine Leute mussten so schnell wie möglich fliehen, über den Jordan fliehen. Und Absalom war dabei, ihnen nachzusetzen. Aber er wusste nicht genau, wo sie sind. Aber ein Denunziant hat gesehen, dass zwei Männer Davids in einem bestimmten Bauernhof waren. Kommt die Polizei zum Bauernhof. Magd sieht, Polizei kommt. Sie nimmt die beiden Kundschafter ganz schnell und sagt, kommt schnell, versteckt euch. Sie steckt sie in den Brunnen. Tut ein Tuch drüber, tut Körner drüber, vielleicht tut sie auch Flachsstängel drauf, wer weiß. Und dann lehnt sie da ganz nonchalant da, wenn die Polizei das Blaulicht ausschaltet, Türen aufgehen und sagen, Agenten von David waren hier, wo sind sie? Und sie sagen, Agenten von David, wirklich? Ja, tatsächlich? Die sind übers Wasser, da waren zwei, ja, die hatten es eilig, die sind übers Wasser. Das stimmt. Sie hat sie nur irregeführt, die waren wirklich über dem Wasser. Ihr wisst schon, im Brunnen. Sie waren nur nicht über dem Wasser, auf das sie mit dem Finger gedeutet hat. Sie sind übers Wasser sind sie. Ne? Macht schnell, dann findet er sie noch. Und dann fährt die Polizei ganz schnell nach. So hat eine Magd, die bereit war, eine gute, gottesfürchtige Magd, die bereit war, die Regel zu biegen im entscheidenden Moment, David und seine ganze Armee gerettet. Die hat David und seine Armee gerettet. Denn das war nämlich der Ratgeber Absaloms, die David genau kannten. Die haben gesagt, mach mal schnell, setz denen nach, jetzt sind sie alle erschöpft, wir sind frisch, die sind erschöpft, dann besiegen wir sie, dann ist er alle, so machen wir das. Diese Frau, diese Magd, die die Feinde Gottes und des Königs irregeführt hat, hat eine ganze Armee gerettet. Ich finde, es ist zu verkraften und es ist zu rechtfertigen. Siehst du das auch so? Amen. Eine gute Frau, die wusste, wann sie jemanden irreführen muss. Okay, gut. Also ich habe heute Morgen Reklame gemacht für die Furcht Gottes, hoffe ich. Einerseits. Andererseits aber auch für einen gesunden Menschenverstand. Der weiß, hoppala, hier ist die Obrigkeit böse. Muss ich vielleicht so reagieren. Amen. Okay, jetzt. Falls du in dieser Situation bist wie Rahab, dass du merkst, irgendwas kommt auf dich zu, du hast ein ungutes Gefühl, wenn du an die Zukunft denkst, aber du weißt nicht, was es ist und du weißt nicht, was du tun sollst. Du sollst Gott dein Leben geben. Rahab hat klar Schiff gemacht zwischen sich und ihrem Schöpfer. Sie hat ein gutes Gewissen hergestellt in ihrem Herzen. Okay, und dann ist sie mit Gott und mit Gottes Volk gegangen. Und Gott hat sie gesegnet über Überbitten und Verstehen. Sie hat einen Adligen geheiratet und sie ist die Ahnfrau des Messias geworden. Ähnlich ist Gott mit den Hebammenverfahren. Wunderbar. Okay, so wie bet mal. Also, ich schlage vor, du betest mal einfach nach. Bet mal mit mir. Vater Gott, ich glaube, dass Jesus dein Sohn ist. Dass er für mich gestorben ist und auferstanden ist. Herr, vergib mir meine Sünden. Hol mich raus aus meiner Situation. Da kannst nur du helfen. Herr, ich vertraue auf deine Weisheit. Und ich danke dir, dass du mir eine Zukunft gibst. Eine lebenswerte Zukunft. Eine Zukunft im Licht. In Jesu Namen. Amen. Gut, jetzt hast du deine Situation Gott anbefohlen. Jetzt ist gut. Und jetzt, was machst du jetzt? Jetzt lobst du und dankst du Gott, dass er für dich unterwegs ist. Wie Rahab das auch gemacht hat. Ja, die Leute, die mit dir im Haus saßen, getröstet hat. Amen.